Radio SRF.
SRF 1, die Samstagsrundschau. Mit Evelyn Kobler.
Seit 1,5 Jahren ist Axel Weber Verwaltungsratspräsident der UBS. Es scheint, er ist an der Spitze der Schweizer Grossbank vor allem damit beschäftigt, aufzuräumen. Ein Rechtsverfahren nach dem anderen legt die UBS mit Vergleichszahlungen bei, bezahlt immer wieder Dutzende, Hunderte von Millionen, um langwierige Rechtshändel zu umgehen. Die Milliardenbuße im Libor-Skandal ist nur ein Beispiel. Aber wird die Liste der offenen Rechtsfälle wirklich je kürzer? Wird die Bank wirklich besser? Axel Weber nimmt in der nächsten halben Stunde Stellung zu den Altlasten der Bank und später in der Sendung dann auch zur 1:12-Initiative, die sich so schlecht mit den Bankersalären vereinbaren lässt. Aus Termingründen zeichnen wir dieses Gespräch auf. Es ist Donnerstagabend. Herr Weber, allein in den letzten 3 Wochen haben Sie 3 Rechtsfälle beigelegt. Sie haben dafür über 1 Milliarde bezahlt. Diese Rechtsfälle, hört das je auf?
Ja, es ist meines Erachtens sehr offensichtlich, dass je mehr dieser Fälle Sie beilegen, desto stärker kommen Sie mit der Vergangenheitsaufarbeitung voran. Es handelt sich auch hier ganz klar nicht um nur UBS-spezifische Fälle, sondern es sind letztendlich die Aufräumarbeiten, die die gesamte Finanzindustrie und ihr Verhalten in den Boomjahren 2004 bis 2007 kennzeichnen. In dieser Zeit gab es im Bankenbereich viele Exzesse. Es gab viel Verhalten, was einem Marktumfeld geschuldet war, wo es eine sehr dynamische Entwicklung gab.
Aber eben, und Sie sagen, zum Teil ist das ein Branchenproblem, aber die UBS muss doch immer wieder den Kopf hinhalten.
Die UBS ist Teil der Finanzbranche und wir sind in der Finanzbranche eines der führenden globalen Finanzunternehmen. Insofern sind wir natürlich auch in vielen dieser Märkte aktiv und deswegen, wo es Probleme in den Märkten gab, ist die UBS auch betroffen. Aber nochmal, nicht allein, nicht vor allen voran, sondern als Teil der gesamten Finanzbranche. Und wir sind der festen Überzeugung, ich habe das ja auch bei meinem Amtsantritt gesagt, wir müssen in der UBS, im Umbau der UBS 2 Sachen tun. Wir müssen zum einen, und das haben wir getan, da liegt eigentlich auch unser Fokus, eine neue Strategie und in der Umsetzung der neuen Strategie die Zukunft der UBS gestalten. Die Zukunftsgestaltung setzt aber voraus, dass sie auch die Vergangenheit bewältigen. Und der Zweiklang von Zukunftsgestaltung über eine neue Strategie, die greift, die auch positive Ergebnisse bringt, und der Aufarbeitung der Vergangenheit der UBS, die für die Finanzbranche insgesamt nie besonders rühmlich ist, das ist das, was wir in den letzten Monaten und Quartalen gemacht haben. Wir kommen da gut voran. Und ich will jetzt hier nicht ankündigen, das Licht am Ende des Tunnels ist absehbar, aber je mehr dieser Fälle Sie beilegen, desto stärker kommen Sie auch in der Vergangenheitsaufarbeitung voran. Wir sind hier ein gutes Stück vorangekommen. Es gibt das eine oder andere noch zu tun. Wir berichten jedes Mal in unserem Quartalsbericht darüber, was genau noch ansteht. Aber wir sind hier doch deutlich vorangekommen.
Aber schauen wir uns das mal an. Im Quartalsbericht, den Sie per Ende Juni veröffentlicht haben, da gab es noch 13 offene Rechtsverfahren aufgelistet. Es ging um Schwarzgeldkunden in Deutschland und Frankreich, um Madoff-Geschädigte, Retrozessionen in der Schweiz, Libor-Skandal, amerikanische Immobilienpapiere, um da nur so ein paar Stichworte zu geben. Der Eindruck, dass die UBS in der Vergangenheit so gut wie keinen Fettnapf ausgelassen hat, teilen Sie den?
Wenn Sie die Cross-Border-Thematik zum Beispiel mit europäischen Partnerländern der Schweiz anschauen, dann ist es meines Erachtens jedem Schweizer offensichtlich, dass das kein UBS-spezifisches Thema ist. Es ist ein generelles Thema der Vermögensverwaltung der Vergangenheit in der Schweiz und der sogenannten steuerlichen Kompatibilität dieser Vermögensverwaltung.
1,4 Milliarden.
Libor-Skandal ist bereinigt. Wir sind hier gut vorangekommen. Wir haben eine globale Einigung mit allen Aufsichtsbehörden erreicht und die von Ihnen erwähnten Mortgage-Backed Securities, also die Immobilien-Themen in den USA, ist über eine entsprechende Einigung mit Freddie und Fannie auch vorangekommen. Wir haben das Lehman-Thema erledigt. Also ich sage Ihnen ja, uns sind diese Fälle bekannt. Mit jedem Quartalsbericht werden die Fälle, die wir berichten, weniger. Je stärker wir vorankommen, desto stärker können wir uns auf die Zukunftsgestaltung konzentrieren. Ich habe nie in Zweifel gestellt, auch schon als früherer Aufseher nicht, dass die Arbeit bei der UBS in den ersten 2 Jahren dominiert wird durch den Zweiklang aus Vergangenheitsaufarbeitung und Zukunftsgestaltung. Die Zukunftsgestaltung hat sehr gut funktioniert. Wir haben eine deutliche Unterstützung am Markt, auch vom Kurs her, erfahren, was die Zukunftsgestaltung betrifft. Als wir als neues Team hier angetreten sind, nach der Stabilisierungsphase der Bank, die frühere Führung der Bank bewerkstelligt hat, waren wir, Sergio Amorti und ich, in einer Situation, wo der Kurs der UBS knapp unter 10 Schweizer Franken war. Wir haben die Strategie der UBS diskutiert und gemeinsam eine neue Strategie der UBS vorangetrieben. Wir sind heute knapp unter 20 Schweizer Franken. Das ist fast eine Verdopplung des Aktienkurses. Unsere Refinanzierungskosten am Markt sind von 180 Basispunkten Spread auf 90 Basispunkte reduziert worden. Wir haben vieles getan, um die UBS zukunftsfähig wiederzumachen. Und dazu gehört eben auch unsere gemeinsame Arbeit bei der Vergangenheitsaufarbeitung. Ich will das gar nicht in Abfrage stellen. Das ist kein besonders rühmliches Kapitel für jede Bank. Gerade auch die UBS muss sich dieser Vergangenheit stellen. Und ich glaube, das, was wir auch von Anfang an gesagt haben, die UBS hat ja doch einen erheblichen Reputationsschaden, gerade am Standort Schweiz, erlitten. Es gilt eben jetzt über die Vergangenheitsbewältigung und auch die Bekenntnisse zu Fehlern in der Vergangenheit, verlorenes Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Und das ist genau das, was wir tun wollen als neue Führung. Wir richten die Bank neu aus, wir verstärken die Kontrollprozesse, wir wollen keine neue Vergangenheit hier aufbauen, wir müssen die gegebene Vergangenheit abarbeiten.
Sie sagen eigentlich, die Liste der Rechtsfälle, die wird kürzer. Ende Juni waren es noch 13. Sie haben ja aber über 2 Milliarden zurückgestellt für weitere Rechtsverfahren, die Sie dann allenfalls noch begleiten müssen mit einer Zahlung. Jetzt haben Sie gesagt, 1,5 Jahre sind Sie im Amt, die ersten 2 Jahre müssen Sie aufräumen. Ist in 6 Monaten diese Liste von offenen Rechtsfällen auf 0 runtergeschrumpft?
Ich hatte am Anfang vielleicht etwas zu pessimistisch gesagt, ich werde mich in den ersten 2 Jahren zu 80% mit Vergangenheitsbewältigung beschäftigen.
Das heißt, Sie machen momentan nichts anderes?
Nein, wir machen natürlich auch Zukunftsgestaltung. Die neue Strategie und deren Umsetzung, die ja in den ersten 2 Quartalsergebnissen deutliche Früchte gezeigt hat, ist natürlich Teil dieser Zukunftsgestaltung auch. Wir tun beides. Und ich glaube, dass die UBS gerade auch am Standort Schweiz durch das neue Filialkonzept zum Beispiel, was von unseren Kunden sehr angenommen wird, auch wirklich attraktiv wieder wird als Bank für viele Schweizer. Ich glaube, dass die Bereinigung auch der Altlasten, indem wir zum Beispiel den Stabilisierungsfonds am Ende des Jahres wieder konsolidieren, indem wir auch unsere Kapitalquote dadurch stärken, auch ein weiteres Kapitel Vergangenheit UBS bereinigt, wo eben auch die Schweizer Notenbank und die damalige Intervention der Schweizer Notenbank Gott sei Dank für alle Beteiligten mit einem positiven Ergebnis beendet werden kann. Das ist auch Teil des Schließens verschiedener Kapitel der Vergangenheit. Und mir ist vollkommen bewusst, die Vergangenheitsbewältigung ist nach dieser Finanzkrise eine der wichtigsten Aufgaben der Banken. Wer die Vergangenheit ignoriert, wer versucht, sie auszublenden, wer sich den eigenen Fehlern der Vergangenheit nicht stellt, der kann auch aus diesen Fehlern nichts lernen. Und wir wollen bei der UBS eine neue Kultur etablieren. Diese neue Kultur wird sicherlich gestärkt durch die Tatsache, dass wir das Geschäftsmodell geändert haben. Wir gehen weg vom Eigenhandel hin zum kundenfokussierten Investmentbanking für vermögende Kunden oder für Unternehmenskunden. Wir finanzieren Investitionen in die Wirtschaft. Das soll eine Investmentbank eigentlich betreiben. Die Investmentbank soll nicht notwendigerweise Eigenhandel machen. Das heißt, wir korrigieren einige der Fehlentwicklungen der vergangenen Jahre. Und ich glaube, dass diese Vergangenheitsaufarbeitung für die UBS wichtig ist, zumal sie in der Schweiz stärker als alle anderen Kreditinstitute an Ansehen gelitten hat. Die UBS war einst eine Ikone der Schweiz. Alle Schweizer waren dahin stolz auf diese zurück. UBS und dahin müssen wir zurück. Die UBS
und
ist das Größte.
Aufgeräumt ist, um noch einmal Ihren Zeitplan aufzunehmen, aufgeräumt ist nach 2 Jahren unter der Führung von Axel Weber, das wäre dann im April 2014.
Die gemeinsame Führung von Sergio Ermotti und mir hat den Mittelpunkt darauf gestellt, dass wir diese Vergangenheit aufarbeiten wollen. Ich will nicht sagen, dass alles erledigt ist nach 2 Jahren, aber wir werden deutlich viele Steine aus dem Weg geräumt haben. Es ist auch wichtig, wenn Sie die Zukunft neu gestalten wollen, dann dürfen Sie nicht ständig wieder mit den ersten Erfolgen in der Zukunft durch die Vergangenheit eingeholt werden. Das ist dann wie eine Sisyphus-Arbeit, wo Sie letztendlich immer wieder zurück auf den Anfangspunkt gehen. Das ist meines Erachtens die falsche Strategie. Es ist auch so, dass je mehr über diese unrühmliche Vergangenheit aller Banken in der Zeit 2000 bis 2007 bekannt wird, desto stärker ist auch der Gegenwind, den Banken erfahren in der öffentlichen Meinung, von der Presse, von Regulatoren, von der Aufsicht. Und deswegen ist es wichtig, diese Vergangenheit schnell zu regulieren, denn ich glaube, der Versuch, das Ganze auf Zeit zu spielen oder herauszuzögern, wird eigentlich nur dazu führen, dass der Gegenwind zunimmt. Und deswegen haben wir uns dieser Vergangenheit gestellt. Deswegen sind wir mit 7 Meilenstiefeln dabei, diese Vergangenheit aufzuarbeiten. Das ist für mich die einzig schlüssige, konsequente Art, damit umzugehen. Und dann müssen wir eben auch sicherstellen, dass wir keine zukünftigen Fehler machen. Das wird viel schwieriger werden als die Aufarbeitung der Vergangenheit.
Geschäftet die UBS heute sauber?
sauberer, als wir das vielleicht in den Boomphasen gemacht haben. Wir haben die Kontrollsysteme verstärkt. Was für uns
aber noch
wichtig
nicht
ist,
sauber.
Nein, was für uns wichtig ist, ist, wir sind natürlich noch nicht komplett mit der Vergangenheitsaufarbeitung durch. Sie müssen ja sehen, dass wenn Sie heute ein Thema wie LIBOR mit den Justizvollzugsbehörden und mit den Aufsehern bereinigen, über eine gütliche Einigung, dann taucht das in der Presse als heutiges Thema auf. Die eigentlichen Verfehlungen sind teilweise zwischen 2005 und 2010 erfolgt und wir haben das Verhalten und das in der Bank lange schon geändert und wir haben insbesondere in den letzten Jahren eine komplette Neuausrichtung auch zum Beispiel der entsprechenden Berichterstattung von LIBOR-Sätzen in der Bank vorangezogen. Das heißt, das aktuelle Verhalten hat sich schon lange geändert. Die Mühlen der Gerichte und der Justizvollzugsbehörden und der Aufseher malen deutlich langsamer, weil es eben um eine Aufarbeitung der Vergangenheit geht. Die muss erst dokumentiert werden, die muss erst untersucht werden. Und insofern holen uns hier immer wieder Vergangenheitsthemen ein, wo wir eigentlich von der Risikokontrolle und vom Verhalten der Mitarbeiter schon längst weiter sind und umgestellt haben. Und deswegen ist es sehr schwer, der Öffentlichkeit den Eindruck zu vermitteln, dass wir eigentlich schon deutlich vorangekommen sind in der Veränderung des Verhaltens, wenn uns immer wieder vergangenes Fehlverhalten aktuell in den Tagesnachrichten einholt. Und deswegen versuchen wir sehr sauber zu trennen zwischen Vergangenheitsaufarbeitung und Ausrichtung der Bank auf eine neue Zukunft.
Und trotzdem sagen Sie nicht in der absoluten Absurdität die UBS-Geschäfte sauber, sondern nur sauberer als früher. Gehört denn so ein bisschen Mauscheln und Trickseln einfach zum Bankgeschäft?
Nein, es gehört nicht dazu. Ich glaube, das, was zum Bankgeschäft gehört, ist, der Bankberater muss der größte und beste Vertraute des Kunden sein. Wir müssen die Bank wieder dahin führen, wo sie sein sollte, nämlich die Bank sollte kein Eigeninteresse verfolgen, sie sollte Kundeninteressen verfolgen. Als Investmentbank sollten wir Investitionen in die Wirtschaft finanzieren und nicht Eigenportfolien haben. Wir sind dabei, dies umzubauen. Aber nochmal, ich sage deswegen nicht, wir sind schon am Ziel, weil wir uns darüber klar sind, dass der Umbau der Bank auch noch einige Zeit dauern wird. Als wir den Umbau der Investmentbank angekündigt haben, waren wir ganz klar in der Aussage. Wir haben 2011, 2012 die Strategie überholt, wir haben sie geändert und wir haben gesagt, wir werden 2012, 13 und 14 diese Umsetzung der Strategie stufenweise angehen. Ab 2015 sind wir sicher, dass wir dann so weit sind, dass wir eine neue Rentabilität haben, weil wir dann nicht nur die vergangenen Themen abgearbeitet haben, weil wir aber auch die Portfolien, die wir in Vergangenheit akkumuliert haben, wo wir in Zukunft keine Geschäfte mehr tun wollen, die müssen wir über die Zeit verträglich und kursschonend abwickeln. Das geht nicht auf einen Schlag. Ähnlich wie der Stabilisierungsfonds bei der Schweizer Notenbank ja über Jahre dazu geführt hat, dass es zu einem Abbau der darin befindlichen Vermögenswerte kam. Und das tun wir jetzt zurzeit. Deswegen wäre es falsch zu sagen, jetzt wir sind schon am Ziel. Das ist nicht das, was ich sagen wollte, sondern wir sind auf dem Weg.
Sie sind ja auch gekommen, um 10 Jahre zu bleiben. Axel Weber, Sie waren vor Ihrem UBS-Mandat oberster Notenbanker in Deutschland. Wenn wir die Rolle der Banken anschauen, früher war es ja klar, das war Mittel zum Zweck. Die Banken geben den Unternehmen Geld, damit die Wirtschaft funktioniert. Heute hat man ja den Eindruck, ein großer Teil des Bankgeschäfts ist einfach nicht mehr Mittel zum Zweck, sondern Selbstzweck. Wie sehen Sie das als ehemaliger Notenbanker?
Die Finanzmärkte haben sich massiv gewandelt in den letzten 20, 30 Jahren. Wenn Sie sich anschauen, wo Banken früher standen, dann haben Banken Spareinlagen entgegengenommen und sie haben sie weitergereicht an Unternehmen, die damit Investitionen finanziert haben. Die Bank war sozusagen das Scharnier, der Transmissionsmechanismus von Spareinlagen hin zu Unternehmensinvestitionen. Das Ganze ist viel komplizierter geworden. Es gibt mittlerweile sehr viel direkte Investitionen von Kunden im Kapitalmarkt. Sie kaufen Unternehmensanleihen, sie kaufen Aktien und dadurch sind die Banken Dienstleister geworden im Aktiengeschäft und im Handel mit Unternehmensanleihen. Das heißt, die Rolle der Banken hat sich gewandelt von denjenigen, die direkt Unternehmen mit Liquidität in der Transmission versorgt haben, zu solchen, die es indirekt tun über den Kapitalmarkt, indem sie Kapitalmarktgeschäft wie Unternehmensanleihehandel oder Aktienhandel für Kunden und für Unternehmen als Vermittler tätigen.
Aber aus Sicht der Realwirtschaft ist das eine gute Entwicklung?
Aus Sicht der Realwirtschaft ist das natürlich gut, weil schauen Sie, wenn ich Unternehmer bin, muss ich doch wählen können, ob ich meine Investition finanziere über einen Kredit der Bank. Das hängt davon ab, wie bereitwillig die Bank mir diesen Kredit gibt und welche Konditionen sie dabei hat, irgendwelche Zinskonditionen. Und wenn ich das Gefühl habe, die Bank gibt mir keine guten Konditionen, dann kann ich als größeres Unternehmen eine Aktie begeben oder eine Anleihe begeben, um mir dieses Geld am Kapitalmarkt zu beschaffen. Das heißt, diese Kapitalmarktentwicklung ist eine Verbesserung, weil sie die Unternehmen unabhängiger von den Banken macht über die Kreditgewährung. Insofern ist es positiv. Und im Laufe der Zeit haben sich natürlich nicht nur diese Kapitalmärkte entwickelt. Mittlerweile in Europa tragen die Kapitalmärkte 30% zur Finanzierung von Unternehmensinvestitionen bei. 70% ist nach wie vor durch Bankkredite finanziert. In den USA sind es schon 70%, die der Kapitalmarkt entsprechend als Finanzierung für Investitionen macht. Da sind wir in Europa noch weit weg. Wir befinden uns aber auf dem Weg auf ein solches Kapitalmarktsystem wie in den USA. Ich denke, in 5 bis 10 Jahren werden wir vielleicht bei 40, vielleicht 50% liegen, mehr Kapitalmarktanteile. Das niedrige Zinsumfeld, was ja auch zurzeit herrscht, ist eben auch etwas, was Unternehmensaktien und Anleihen von Unternehmen attraktiver erscheinen lässt als Anlagevehikel, zum Beispiel relativ zu Staatsanleihen. Und es gibt ganz neue institutionelle Investoren in dem Markt, zum Beispiel die Gestaltung der Pensionssysteme, auch in der Schweiz, weg von umlagefinanzierten Systemen, wo zum Beispiel der Staat die Steuern verwendet, um die Pensionen aktuell zu bezahlen. Das hat sich stark gewendet hin zu Pensionskassen, zu entsprechenden institutionellen Anlegern, die eine Rolle spielen in der Akkumulation von Pensionen. Und das ist auch eine positive Entwicklung.
Also dann sagen Sie, Großbanken, gerade eben auch wie die UBS, die dienen immer noch nur und ausschließlich dem Zweck der Volkswirtschaft, der Realwirtschaft, alles, was sie tun, auch wenn sie hochkomplexe strukturierte Produkte zum Beispiel bündeln, wie in der letzten Finanzkrise, niemand mehr weiß, was dort drin ist und das Ding dann schief geht.
Nein, das sage ich nicht. Ich sage, der Finanzmarkt ist komplexer geworden und durch diese höhere Komplexität ist das Verhältnis zwischen Banken und Kunden und Unternehmen mehrdimensionaler geworden. Es ist nicht mehr nur Kredit, es ist auch Kapitalmarktgeschäft, Unternehmensanleihegeschäft, Aktienhandel, institutionelle und Pensionsanlagegeschäft. Aber es ist auch richtig, was Sie sagen, nicht alle finanziellen Produkte, die in der Boomphase der Kapitalmärkte zwischen 2002 und 2007 entstanden sind, waren im Interesse der Kunden. Nicht all das, was sich an Dynamik dort entwickelt hat, war nachhaltig. Es gab viele Übertreibungen und Exzesse in dieser Zeit. Das ist vollkommen unzweifelhaft. Und jetzt gilt es eben, das Bankgeschäft, aber auch das Kapitalmarktgeschäft auf das zurückzuführen, was im Kern im Interesse der Unternehmen, Kunden und der entsprechenden Anleger ist, der vermögenden Kunden. Und wir als UBS haben dies ganz klar in den Kern unserer Strategie gestellt. Unsere Investmentbank fokussiert auf Unternehmen und deren Finanzierungsnotwendigkeiten, auf das Beratungsgeschäft, auf das Merger and Acquisition, also auf die entsprechenden Investitionsberatungen und die Finanzierung dieser Investitionen und Übernahmen und auf vermögende Kunden. Unsere Vermögensverwaltungskunden sind anspruchsvolle Kunden, teilweise Billionäre im Bereich der sehr vermögenden Kunden. Und die verlangen häufig eben nicht nur einfache Anlageprodukte, sondern teilweise auch recht komplexe Produkte, die auf sie zugeschnitten sind. Das können wir mit unserer Investmentbank darstellen. Aber ich gehöre nicht zu denjenigen, die jeden Exzess in einer Investmentbank in der Phase vor der Krise gutheißt. Im Gegenteil, dort sind viele Produkte in den Retailmarkt gelangt, die dort nicht hingehörten, weil die Investoren.
Und das wird aber auch immer wieder passieren.
Es kann immer wieder passieren. Ich glaube, die Regulierung greift hier deutlich. Ich vergleiche es eigentlich immer mit dem Bereich der Pharmaindustrie. Wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, dass gerade auch bei den vielen Pharmaskandalen ja auch immer eigentlich durchaus mit der Förderung der Gesundheit verbundene Produkte, die durchaus gute gezielte Hauptwirkungen hatten vom Design der Produkte her, in den Bereich des Kunden gekommen sind, in den Retail-Bereich, aber Nebenwirkungen hatten. Und diese Nebenwirkungen teilweise sogar die intendierte Heilkraft der Produkte deutlich überschritten haben, nehmen wir den Countergarn-Fall, dann ist es meines Erachtens ein sehr guter Vergleich mit dem, was in der Finanzindustrie passiert ist. Viele der Produkte waren nicht von der Intention her mit einem maliziösen Design versehen, sondern sie waren Produkte, die versehen waren mit einem Design für einen bestimmten Zweck, aber sie sind in die Vertriebskanäle zu Investoren gelangt, die nicht die finanzielle Expertise hatten, damit umzugehen. Dadurch hatten sie oft Nebenwirkungen und Seiteneffekte, die desaströs waren, weil zum Beispiel die Kunden die Risiken nicht abschätzen konnten oder die Risiken nicht entsprechend behandeln konnten. Und das muss man in Zukunft verhindern. Die Regulierung ist dort sehr, sehr weit zu verhindern, dass ähnliche Fehlentwicklungen mit solchen desaströsen Nebenwirkungen von Finanzmärkten, wie es zum Beispiel beim Subprime-Markt in den USA der Fall war, dass das nicht wieder passiert.
Die Zukunft wird zeigen, ob sich solche Krisen verhindern lassen. Machen wir hier mal einen Punkt, Axel Weber. Als nächstes gebe ich Ihnen jeweils zwei Dinge zur Auswahl und bitte Sie jeweils kurz zu wählen, was Ihnen lieber ist oder was Ihnen näher steht. Beginnen wir bei der Presse. Neue Zürcher Zeitung oder Frankfurter Allgemeine?
Neue Zürcher Zeitung zurzeit.
FC Zürich oder 1. FC Kaiserslautern?
1. FC Kaiserslautern.
Da schlägt doch das Herz des Deutschen. Urlaub in den Bergen oder am Meer?
Zuletzt am Meer, aber generell auch gerne in Bergen.
Bratwurst mit Rösti oder doch eher Sauerkraut mit Speck?
Immer Bratwurst mit Rösti.
Sie sind schon ganz schweizerisch. Ist das der Helvetisierungsprozess von Kaspar Villiger?
Er greift zumindest, er ist noch nicht perfekt. Wenn Sie ihn fragen, würde er sagen, ich bin in den Anfängen.
Dann noch eine Frage zu Ihrer Person, zu Ihrem Charakter. Bezeichnen Sie sich eher als standfest oder als stur?
Als gut geerdet.
Standfest oder stur?
Eher standfest.
Sie haben mal gesagt, dass die Konsensorientierung, dass das bei Ihnen nicht allzu ausgeprägt sei, dass Sie da gerne kontrovers auch diskutieren. Wie verträgt sich denn das, dass Ihr Mangel an Konsensorientierung mit so dem Helvetismus der Schweizer Bevölkerung, die doch sehr konsensliebend ist?
Ja, ich nehme das immer wieder zur Kenntnis, dass viele der Diskussionen länger dauern und in der Schweiz eben der Konsens auch einen eigenen Wert hat. Ich bin ja nicht jemand, der grundsätzlich gegen Konsens ist, sondern ich habe oft eigene Ansichten und die vertrete ich und verteidige ich. Und für mich ist es nicht notwendigerweise ein Zeichen, wenn ich in einem Raum mit 10 Leuten bin und keiner der anderen 9 ist meiner Meinung, ist das nicht notwendigerweise ein Zeichen für mich, dass meine Meinung falsch ist. Das heißt aber nicht, dass ich mich am Schluss nicht überzeugen lasse, wenn ich der Meinung bin, dass die anderen ein besseres Argument machen, dass am Schluss das gute Argument zählt. Also für mich ist wirklich das gute Argument am Schluss ausschlaggebend.
Axel Weber, Präsident der größten Schweizer Bank, der UBS. Ein Thema taucht ja in diesem neuen Zusammenhang, eben in diesem Job, den Sie sich gewählt haben, immer wieder auf. Das sind die Löhne, die Boni. In der Schweiz ist es gerade besonders aktuell. Die Minde-Initiative wurde angenommen. Bald kann die Schweizer Bevölkerung über die 1:12-Initiative abstimmen. Auch dort geht es um das Lohnverhältnis zwischen Chef und einfachstem Angestellten. Einfache Frage. Wie viel Lohn ist zu viel?
Das können Sie nicht einfach beantworten, auch wenn es eine einfache Frage ist.
Sie können mir keine Zahl geben, ab wann Sie sagen, das ist nicht mehr vertretbar. So viel kann ein Manager nicht wert sein.
Nein, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man gerade im Bereich der Unternehmen versucht abzuschätzen, wie der jeweilige Beitrag des Managements und auch der normalen Mitarbeiter in der Bank zum Gesamtunternehmensergebnis ist. Davon hängt es letztendlich ab. Unternehmen, gerade solche, die am Kapitalmarkt als Aktiengesellschaften organisiert sind, müssen gute Manager haben, um auch am Markt zu bestehen. Ich habe immer Schwierigkeiten mit einer Diskussion um die Höhe, um die absolute Höhe der Gehälter. Ich halte die Struktur der entsprechenden Lohnung für viel wichtiger als das Thema Höhe. Und bei der Struktur ist es wichtig, dass die Anreize stimmen. Sie müssen Entlohnung so ausrichten, dass sie langfristig das richtige Verhalten bei den Mitarbeitern auslöst. Wir zum Beispiel versuchen das ja bei der UBS, indem wir Auszahlungen außerdem Bargehalt auf 5 Jahre über die Zeit strecken, dass es keine Auszahlung gibt und dass wir über 5 Jahre dann jedes Jahr schauen, war das Ergebnis, was jetzt geliefert wurde, für das wir eine Zahlung gemacht haben oder in Aussicht gestellt haben, war das nachhaltig? Dort, wo es sich als nicht nachhaltig erweist, wird es durchaus Rückforderungen von entsprechenden Unternehmensentlohnungen geben, die in Aussicht gestellt wurden. Also Langfristorientierung ist einfach sehr wichtig.
Aber genau das führte dann zu absurden Zahlungen, wie Sie es gerade in Ihrer Bank auch erlebt haben. Andrea Ocell, der Chef der Investmentbank, der hat dann gewechselt zur UBS und weil ihm dann eben solche Lohnanteile quasi bei der letzten Arbeitgeberin verfallen sind, mussten Sie ihm für ein Jahr 25 Millionen bezahlen.
Wir haben eine entsprechende, Sie dürfen sich auf den Zeitpunkt konzentrieren, sondern wir haben für einen entsprechenden Wechsel, der verbunden war mit einem Verzicht auf Unternehmensansprüche oder auf entsprechende, es waren ja teilweise Aktien, teilweise eben auch Bargeld. Wir haben den Verzicht vergütet, dass Gelder, die er dort hinterlassen hat, bei uns über entsprechende Ansprüche hier abgegolten wurden, übrigens mit einem Abschlag. Das heißt, er hat schon einiges auch nicht erstattet bekommen mit diesem Wechsel. Das ist etwas, was das System als Ganzes bezeichnet. Schauen Sie, es wird oft ja auch verglichen mit Wechselprämien im Bereich des Profifußballs. Und im Profifußball ist es auch eben so, dass Vereine gewisse Forderungen haben an Vereine, wo ein Mitarbeiter oder ein Spieler
hinwechselt. Bleiben wir mal bei den Banken. Das sorgt ja deutlich mehr.
Bei den Banken trägt das stärker zu einer Emotionalisierung, weil bei der Bank kriegen sie einen Kredit. Beim Fußball ist das ein schönes Freizeitereignis. Und wenn jemand ein Tor schießt, ist einem das den Freizeitwert wert. Nein, ich würde schon sagen, wenn Sie ähnliche Einrichtungen haben, dann dürfen Sie nicht sagen, es ist vollkommen okay, dass das im Fußball solche Wechselprämien gibt.
Gut, dort zahlt es eher der Fan oder ein Investor, bei der Bank zahlt es letztlich der Kunde.
Ja, und der Kunde, der zu uns als Bank kommt, ist ein Fan der UBS, indem er eben die UBS als seine Kreditinstitut gewählt hat. Ich glaube, Sie machen sich zu leicht, wenn Sie das einfach sagen, das ist nicht vergleichbar. Ich denke, es ist einfach so, ein Unternehmen muss in der Führung darüber entscheiden können, welche Bezahlung den Beitrag der Mitarbeiter zum Gesamtergebnis widerspiegelt. Und es ist vollkommen richtig, da bin ich bei Ihnen, wir dürfen nur für Leistung zahlen. Dort, wo wir Leistung messen können, müssen wir versuchen, Leistung der Bezahlung zugrunde legen.
Aber wie passt da Ihre Antrittsgage von 4 Millionen dazu, wenn Sie nur für Leistung zahlen?
Wir zahlen für Leistungen, indem wir, Sie müssen das ja in einem längerfristigen Perspektive sehen, die UBS ist eine Bank gewesen, wo wir über die nächsten Jahre einen Turnaround machen. Die Aktionäre wollten ein qualifiziertes Management haben, was diesen Turnaround glaubhaft vertreten kann, was auch dafür sorgen kann, dass wir an den internationalen Märkten und in den USA die Vergangenheitsthemen abarbeiten. Jemand wie ich, der international vernetzt ist, der solche Probleme auch mit angehen kann, der seinen Beitrag dazu leisten kann, der hier seine Kontakte und auch seine internationale Erfahrung einbringt, war für die UBS schon allein in den letzten 2 Jahren des Turnarounds ein wichtiger Vertreter, der eben gerade diese Vergangenheitsbewältigung auch hat geholfen voranzutreiben. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass dies ein wichtiger Beitrag war. Und das jetzt genau im Einzelnen zu messen, ist sehr schwer. Aber ich kann Ihnen nur sagen, die Bank gehört letztendlich den Aktionären. Ich habe unheimlich viele Verhältnisse und Gespräche mit den Aktionären. Ich habe noch von keinem einzigen Aktionär irgendeine Beschwerde darüber gehört, dass mein Wechsel hier zur UBS und die entsprechenden Erfolge, die sich gemeinsam mit Sergio Motti in der Folgezeit dieses Wechsels eingestellt haben, für irgendeinen Aktionär ein Grund sind, meine Bezahlung oder die von Sergio Motti in Frage zu stellen.
An der Generalversammlung damals, als Sie Ihr Amt angetreten haben, gab es schon Voten dazu.
Es gab ein Votum, an das ich Sie erinnern kann, was fast 99% Zustimmung zu meiner Berufung war. Und für mich ist das das Votum, was gezählt hat.
Noch ganz kurz zur 1:12-Initiative, die Schweiz wird darüber abstimmen. Angenommen, sie käme durch. Schauen wir in die Kristallkugel. Was tut die UBS?
Die UBS wird alle Regeln weltweit umsetzen, die Regulatoren und Aufsichtsbehörden ihr nahelegen. Wenn die Schweiz sich eine solche Regel gibt, dann wird die UBS natürlich diese Regel umsetzen. Ich glaube jedoch, dass...
Von Hintertüren Gebrauch machen oder den Hauptsitz verlegen?
Weder noch. Wir werden das umsetzen, was bei uns den Standort kennzeichnet. Wir als UBS halten die Schweiz für einen sehr guten Standort. Ich glaube, dass internationale Vergleiche zeigen, dass die Schweiz ein sehr guter Unternehmensstandort ist. Ich sehe jedoch gewisse Initiativen, und da gehört 1:12 dazu, als eine Initiative, die gerade diese Standortvorteile, die die Schweiz immer hatte, die die Schweiz auch unternehmerisch in Vergangenheit sehr vorangebracht haben, dass die diese Standortvorteile gefährden würden. Ich bin hier Gast des Schweizer Volkes, weil ich für die UBS arbeite. Deswegen werden Sie mir sicherlich verzeihen, dass ich dem Schweizer Volk keine Ratschläge gebe, wie es diese Regeln gestalten soll. Ich glaube jedoch, dass in dieser Entscheidung die Schweizer sehr genau überlegen müssen, dass diese Standortvorteile des Unternehmensstandortes Schweiz nicht gefährdet sein dürfen, weil die Schweiz auch teilweise durch die Vergangenheit besonders erfolgreich war, international und global führende Unternehmen hier aus der Schweiz heraus zu entwickeln. Da ist sicherlich die Schweizer Präzision, da ist die Verlässlichkeit der Schweiz ein wichtiger Beitrag, aber eben auch die Unternehmenskultur und die Liberalität des Schweizer Standortes. Und ich sehe eben das sehr pragmatisch wie die Amerikaner. Wenn man dieses jetzt gefährdet, dann muss man schon sehr gute Gründe dafür haben. Denn bis jetzt hat sich auch für die Schweiz dieses liberale Wirtschaftsdenken immer ausgezahlt. Sonst wäre die Schweiz nicht eine der reichsten Nationen der Welt.
Wir sind bereits am Ende dieser Sendung. Vielen Dank, Axel Weber, dass Sie mein Gast waren.
Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
Eine Sendung von Radio SRF.
Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.